Danke für das herzliche Willkommen. Ich fange ja meistens damit an, dass ich sage, ich freue mich, dass ich hier bin. Das mache ich auch heute. Ich freue mich wirklich und bin gern bei euch. Ja, zum Thema Trennung, Spaltung fehlt mir das Recht, was zu sagen. Man kann sicher über die Brüdergemeinden Gutes sagen und Gutes berichten. Aber leider ist die Brüderbewegung gerade von vielen, vielen unsäglich traurigen Trennungen und Spaltungen gekennzeichnet. Und die meisten, wie gesagt, waren nicht von Gott her gewollt. Ja, das ist schade. Ich habe heute die Weihnachtskartons mitgebracht, Weihnachten für jedes Kind. Und sage schon jetzt mal herzlichen Dank dafür, dass ihr wieder so fleißig packen werdet. Ich habe 100 Kartons mitgebracht, ganz ohne Druck. Wenn die nicht voll werden, ist das gar nicht so schlimm. Nehme ich die Leerkartons wieder mit oder sie bleiben hier für nächstes Jahr ganz entspannt. Es ist wieder wie alle Jahr. Vorne dran kann man ankreuzeln, junge Mädchen, dort an den Kartons, wo es nicht schon vorgedruckt ist, kann man, wenn nötig, mit Kuli das oder mit Faserstift draufschreiben und auch entsprechend die Alterseinteilung kann man auch etwas feiner vornehmen, wenn das am Karton zu grob steht. Es sind wieder zwei verschiedene Heftchen in russischer Sprache dabei, ein Malheft und eine Geschichte, also beide Hefte jeweils in einen Karton hinein, sind also 200 Hefte je und 100 Kartons. In den Flyern, und die sind für dieses Jahr ganz neu, sind in der Mitte auch wieder Packhinweise, so Ideen, was man so alles hineinpacken kann. Ich habe letztens einen Anruf von einer Schwester gekriegt, hat gesagt, dieses Jahr mache ich nicht mit. Wie soll denn das alles da reinpassen in den Karton? Ja, ist ja nur eine Ideensammlung, da muss nicht alles rein. Die aktuellen Missionsnachrichten habe ich mit, liegen draußen auch auf dem Tisch und der Kalender für nächstes Jahr. Ist nicht gedacht, den praktisch so von Briefkasten zu Briefkasten, dafür sind es zu wenige, aber zum Zuhause hinhängen oder auch im Bekanntenkreis verteilen, verschenken, dafür ist es gedacht. Ich habe auch etliche mit und sollten sie alle werden, dann sorge ich auch nochmal für Nachschub. Mag reichen an Vorbemerkungen. Liebe Grüße noch von den Geschwistern vom Missionswerk und auch von meiner Heimatgemeinde. Ich muss mal sehen, wie ich mich hier arrangiere. So, irgendwie wird es werden. Ich hatte eigentlich ein Thema ausgesucht für heute Nachmittag. Und ja, aber manchmal kommt es anders. Ich konnte heute Nacht nicht schlafen und habe über dies und das nachgedacht. Und daraus ist ein Vortrag für heute geworden. Und ich habe ganz große Erwartungen, dass der Herr Jesus segnet, alle Ehre ihm, nicht mir. Ich habe so nachgedacht darüber, was macht uns eigentlich als Christen aus? Wie lebt ein Christ? Naja, halt irgendwie, es geht schon am Morgen los, da klingelt der Wecker, das wird uns sicherlich alle in etwa einen. Und dann, ja, der Weg ins Badezimmer, Zähne putzen, waschen, dies und das und dann vielleicht Frühstück und irgendwann, dann setzt man sich vielleicht ins Auto, fährt auf Arbeit, manche fahren auch in die Schule oder werden gebracht oder laufen. Andere dürfen sich vielleicht auch zu Hause gemütlich machen und haben dort ihre Aufgaben über den Tag. Ja, aber das machen doch alle so, oder? Das kann man auch die Nachbarn fragen, die den Herrn Jesus nicht kennen, die werden so ähnlich auch leben. Was macht Christsein denn in der Praxis aus? Darüber habe ich nachgedacht und dazu wollen wir auch heute gemeinsam nachdenken. Erster Punkt soll sein, und ich verrate mal noch nicht die Überschrift, die verrät im Anfang zu viel. Erster Punkt, das Evangelium zur Rettung. Das sollte uns im Wesentlichen bekannt sein, das möchte ich trotzdem kurz erklären. Und dann als zweites, das Evangelium für Gläubige. Ja, das gibt es auch. Es gibt in der Schrift ein Evangelium für Christen, eine frohe Botschaft für Christen. Das ist der zweite Teil. Und dann wollen wir eben nochmal praktisch nachdenken, wie wirkt sich Christsein im Alltag aus? Wo ist denn wirklich der Unterschied zwischen Menschen, die den Herrn Jesus nicht kennen und uns, die wir dem Herrn Jesus nachfolgen wollen? Erstens. das Evangelium zur Errettung. Ich lese uns da zwei Verse, oder es werden drei des Zusammenhangs wegen, aus dem Epheserbrief. Dort ist das Evangelium in zwei Versen ganz knapp zusammengefasst. Epheserbrief Kapitel 2, Vers 8, 9 und 10. Ich lasse es mal bei 2 Versen 8 und 9. Denn aus Gnade seid ihr errettet, durch Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Das ist das Evangelium, so wie es auch Luther in der Reformation ganz neu wieder entdeckt hat und auch so festgezurrt hat und hat gesagt, nein, nicht die Werke, sondern allein aus Gnade Gottes. Gnade erhält derjenige, der rechtmäßig verurteilt ist, verurteilte Sünder, der erfährt Gnade, weil Gott gnädig ist. Ja, und was ist der Weg, wie man diese Gnade erhält? Das ist der Glaube an den Herrn Jesus Christus und an sein stellvertretendes Opfer. Dadurch haben wir Zugang zu dieser Gnade Gottes und werden damit wiedergeborene Gläubige. Also das Evangelium, kleines bisschen ausführlicher, das Evangelium der Bibel geht immer mit Gott los. Gott ist gerecht. Und Gott ist gerecht und mit Recht zornig über die Sünde der Menschen und auch über die Sünder. Wir leben in der Gnadenzeit, so wie das auch der Apostel Paulus formuliert. Und momentan ist Gott noch zornig über die Sünde der Menschen. Aber es kommt auch die Zeit, da wird Gott sich auf den Richterstuhl setzen. Der Herr Jesus wird Gottes gerechtes Gericht ausführen. Und dann geht es, ich sage mal so ganz deutlich, ans Eingemachte. Dann werden auch die Sünder vorgeladen und dann wird jeder vor dem Thron Gottes erscheinen müssen und Rechenschaft geben müssen über jedes einzelne Wort, was wir gesagt haben. Und dort kommen wir nicht gut weg, keiner. Wer dort erscheint vor dem Richterstuhl Gottes in Offenbarung 21, der ist schon vorbestimmt für die Hölle. Der Ausweg ist das Opfer unseres Herrn Jesus Christus, der am Kreuz auf Golgatha für die Sünden aller Menschen starb. Kein Mensch muss mehr für seine eigenen Sünden sterben. Der Herr Jesus hat das getan, stellvertretend für uns. Entscheidend ist, dass wir dieses Rettungsangebot in dem Herrn Jesus annehmen. Dazu gehört Buße, zu Deutsch Umkehr, dazu von einem Leben in Egoismus, ohne nach dem Willen Gottes zu fragen, hin zu einem Leben, was nach dem Willen Gottes ganz bewusst fragt und sich Gottes Willen unterordnet. In dem Wissen, der Herr Jesus ist auferstanden, der Jesus verwendet sich im Himmel für uns und der Herr Jesus ist der Weg, wie wir zu Gott kommen. Ja, Annahme dieser Gnade, darum geht es als persönliche Entscheidung. Das ist so kurz umrissen das Evangelium der Gnade für die, die den Herrn Jesus noch nicht kennen. Man kann es noch anders zusammenfassen und dann möchte ich diesen ersten Gedanken abschließen. Im Gegensatz zu allen anderen Religionen, ob das Buddhismus ist, ob das Islam ist und so weiter, dort heißt es immer, du musst tun, du musst jenes tun, das tun, um Gott irgendwie zufriedenzustellen, um Gott vor Gott angenehm zu sein. Im Christentum, im biblischen Evangelium heißt es ist getan. Also woanders überall, du musst tun, in der Schrift. Es ist getan. Der Herr Jesus, er hat alles für uns getan. Das ist das biblische Evangelium. Nun gibt es auch ein Evangelium zum Leben als Lebensanweisung für uns Christen. Und ich weiß nicht, ob das jedem von uns so geläufig ist. Deswegen auch hier ein kurzer Abschnitt aus der Bibel, aus dem Galaterbrief. Galaterbrief Kapitel 2. Ich lese ab Vers 19 bis 21, Kern ist ab Vers 20, die zwei Verse. Galater 2, ab Vers 19. Das Evangelium für Wiedergeborene, das Evangelium für Gläubige. Denn ich bin durchs Gesetz dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich mache die Gnade Gottes nicht ungültig, denn wenn Gerechtigkeit durch Gesetz kommt, dann ist Christus umsonst gestorben. Ja, wenn ihr jetzt auch so ein bisschen auf die Betonung geachtet habt, wie ich das vorgelesen habe, dann habt ihr vielleicht euch gedacht, ja, wo war denn jetzt der Unterschied? Geht ja auch um Glaube, geht ja auch um Gnade Gottes. Bingo, genau das ist es. Es gibt gar keine zwei verschiedenen Evangelien. Es gibt nur eins. Und das Evangelium der Gnade, was wir mittels des Glaubens angenommen haben, was unser Leben verändert hat, was uns wiedergeboren hat, das ist das Gleiche, durch das wir jetzt im Glauben als Christen leben dürfen. Wir dürfen aus Gnade leben. Und da heißt es genauso auch für uns als Gläubige, es ist schon alles getan. Es gab zur Zeit, als der Apostel Paulus unterwegs war und hat Gemeinden gegründet, gab es förmlich einen Paulus-Tourismus. Da gab es Leute, die haben sich aufgespielt als Apostel. Da gab es Leute, die ja, von sich gemeint haben, sie müssten das Evangelium von Paulus ergänzen. Und die sind immer dort, wo der Apostel Paulus abgereist ist, um in eine nächste Stadt zu gehen, da sind die hinterhergereist und kamen dann an. Und dann haben die den Gläubigen erzählt, ja, alles, was der Paulus erzählt hat, das passt schon, das ist schon richtig. Aber wenn ihr wirklich errettet sein wollt, müsst ihr das Gesetz einhalten, von A bis Z. Ihr müsst euch beschneiden lassen, ihr müsst den Sabbat halten, ihr müsst die Feiertage halten, die Opferzeremonien mit durchführen und, und. Und da gab es die Hardliner, die tatsächlich das mit der Errettung verknüpft haben. Wenn ihr das nicht macht, seid ihr nicht richtig errettet. Und dann gab es welche, die waren ein bisschen weichgespülter, die haben gesagt, naja, errettet seid ihr schon, sitzt dann im Himmel auf dem letzten Platz. Aber wenn ihr ein bisschen weiter vorrücken wollt, dann müsst ihr eben das schon mit einhalten. Dann, sonst könnt ihr mit eurem Leben so Gott nicht gefallen. Und deswegen schreibt der Apostel Paulus den Galaterbrief. Und es gibt keinen Brief, wo der Apostel Paulus so derbe und deutliche Worte findet, wie im Galaterbrief. Selbst bei den Korinthern, wo ganz viel durcheinander war und wo viel Böses und Schlechtes und Falsches war, findet der Apostel Paulus viel freundlichere Worte als gegenüber den Galatern. Das ist also keine einzelne Gemeinde, sondern an die Gemeinden in Galatien, diesem Landstrich. Ich lese mal zwei Verse vor, wo das so deutlich wird, wie der Apostel Paulus mit aller Macht das Evangelium verteidigt, das eine Evangelium, weil es gar kein anderes gibt. Galater 1, Vers 8 und 9. Wenn aber auch wir, also Paulus schließt sich selbst mit ein, oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas anderes als Evangelium entgegen dem Verkündigten, was wir euch als Evangelium verkündigt haben, er sei verflucht. Wie wir früher gesagt haben, so sage ich auch jetzt wieder, wenn jemand euch etwas anderes als Evangelium verkündigt, entgegen dem, was ihr empfangen habt, er sei verflucht. Also Paulus sagt das sehr deutlich. Es gibt nur ein Evangelium und dieses eine Evangelium ist das Evangelium der Gnade, welches man zusammenfassen kann mit es ist alles getan. In dem Herrn Jesus ist alles getan. Nun meint das Wort Gottes aber nicht, dass wir uns zurücklehnen, Arme verschränkt, in den Sessel setzen, Füße hoch, Bierflasche dazu und die Chipstüte und dann ist alles gut. Nein, wir werden schon herausgefordert. Aber wenn es darum geht, wie leben wir als Christen? Wie leben wir so, dass es Gott Ehre macht, dass es Gott gefällt? Oder wie leben wir als Gläubige, dass es zum Nutzen für unsere Nachbarn, Bekannten, Arbeitskollegen und alle, die uns beobachten, ist. Wie ist unser Leben nützlich für unsere Mitmenschen? Wie ist unser Leben wertvoll für Gott? Wie ist unser Leben letzten Endes auch für uns wertvoll? Dann heißt es, es ist getan. Alles aus Glauben, alles durch Glauben, durch die Gnade Gottes. Und das gilt für Unbekehrte und das gilt auch für uns. Das ist ganz wichtig. Ich lese uns nochmal in Kapitel 3. Wir hatten ja schon Kapitel 2 die letzten Verse gelesen. Ich schließe nochmal dort an, 3 Verse, wo das nochmal der Apostel Paulus sehr deutlich sagt. Es gibt nur ein Evangelium und das ist für Ungläubige und auch für Gläubige gleichermaßen bedeutend. O unverständige Galater, wer hat euch bezaubert, denen Jesus Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt wurde? Nur dies eine will ich von euch wissen. Habt ihr den Geist aus Gesetzeswerken empfangen oder aus der Kunde des Glaubens? Seid ihr so unverständig, nachdem ihr im Geist angefangen habt, wollt ihr jetzt im Fleisch vollenden? Also wollt ihr jetzt menschlich mit menschlichen Taten weitermachen? Das Fundament, was gelegt ist in Jesus Christus, durch Glauben die Basis begonnen und wollen wir jetzt mit menschlichen Werken, durch menschliche Anstrengungen darauf aufbauen? Ja, macht doch keinen Sinn. Wir wollen im Glauben darauf aufbauen. Naja, zweiter Teil. Jetzt kommt der dritte. Bis jetzt war das ja alles Theologie, das war Theorie. Wie ist das nun wirklich praktisch? Ich knüpfe nochmal an. Man steht früh am Morgen auf, nachdem der Wecker klingelt, manche vielleicht auch von allein. Dann halt die täglichen Verrichtungen im Badezimmer, dann Frühstück und dann macht man sich irgendwie auf den Weg für seine Aufgaben, die man am Tag hat. Aber wo ist jetzt wirklich der Unterschied, ob wir Christen sind oder ob das irgendwer ist? Und da wollen wir uns zwei Begebenheiten aus dem Wort Gottes anschauen, beides aus dem Neuen Testament, wo uns das deutlich wird. Wo wir Menschen sehen, naja, da ist das mit dem Glauben noch verbesserungsfähig, aber da dürfen wir trotzdem draus lernen. Und dann andere oder jemand anderen, wo wir sehen können, oh, super toll, davon dürfen wir wirklich profitieren und lernen. Die beiden Texte stehen in einem und dem gleichen Kapitel, Matthäus Evangelium Kapitel 8. Ich lese zunächst ab Vers 23. Wir sehen hier die Jünger, wie sie mit dem Herrn Jesus unterwegs waren. Und so heißt er, ach, die Überschrift, die könnte ich jetzt auch mal verraten. Die Überschrift für heute, das Evangelium der Gnade, aus Glauben leben. Und das, wie gesagt, ist ja für uns elementar wichtig, nicht nur zur Errettung, sondern es ist Lebensanweisung, wie sollen wir leben. Ja, und darum geht es ja also jetzt. Der Herr Jesus ist am See Genezareth unterwegs mit seinen Jüngern und hat dort einer großen Volksmenge gepredigt. Und jetzt gibt der Jesus den Jüngern die Anweisung, macht mal das Boot zurecht, steigt ein, ich komme gleich dazu, ich entlasse noch die Volksmengen und dann machen wir uns auf die andere Seite des Sees auf den Weg. Und die Jünger sind gehorsam, sie machen das auch, das Boot wird startklar gemacht, der Herr Jesus entlässt die Volksmenge. Und sie steigen ein. Vers 23, Matthäus 8, 23. Und als er in das Boot gestiegen war, folgten ihm seine Jünger. Und siehe, es erhob sich ein heftiger Sturm auf dem See, sodass das Boot von den Wellen bedeckt wurde. Er aber schlief. Und sie traten hinzu, weckten ihn auf und sprachen, Herr, rette uns, wir kommen um. Und er spricht zu ihnen, was seid ihr furchtsam, Kleingläubige? Dann stand er auf und bedrohte die Winde und den See, und es entstand eine große Stille. Die Menschen aber wunderten sich und sagten, was für einer ist dieser, dass auch die Winde und der See ihm gehorchen. Der Jesus mit seinen Jüngern im Boot, die sind wo irgendwo unterwegs auf dem See Genezareth. Der See Genezareth ist an der an der Schmalstelle, lang ist er wohl um die 13, 14 Kilometer, aber 6 Kilometer ist er immer noch in der Breite. Irgendwo sind die Jünger mit dem Herrn Jesus mit dem Boot unterwegs. Und auf dem See Genezareth gibt es ein spezielles Naturphänomen, diese Fallwinde, die binnen Minuten, wenigen Minuten den See aufwühlen können, dass dort meterhohe Wellen entstehen. Das hängt mit den Bergen zusammen, dass da der Wind drüber pfeift und dann unten drunter das Wasser in Wallung gerät. Und diese Fallwinde und dieses Wetterphänomen mit dieser Sturmsituation und den hohen Wellen, das lässt sich kaum oder nicht vorher berechnen. Selbst diese erfahrenen Seemänner, die ja unter den Jüngern waren, die Fischer waren und den See Genezareth in- und auswendig kannten, selbst die konnten das nicht vorher wissen. Und so passiert es also auch hier. Kaum sind die unterwegs irgendwo auf dem See, da kommt so ein Fallwind, da entsteht dieser Sturm und riesige Wellen. Und so hoch die Wellen, dass sie das Boot bedecken, dass die Wellen das Boot überspülen. Im Markus Evangelium Kapitel 4, 35 erfahren wir, dass das ein ziemlich langer Zeitraum ist. Das war also nicht nur blub eine Welle und dann sind die Jünger in Panik geraten. Das war eine Zeit lang. Und die Jünger, die mühen sich, die schuften das Wasser raus, vielleicht irgendwie das Boot so in die Richtung bringen, dass die Wellen nicht so viel Schaden anrichten. Und die kämpfen gegen dieses Naturphänomen. Die kämpfen nicht nur irgendwie aus Ehrgeiz oder das schaffen wir schon. Nee, die kämpfen ums nackte Überleben. Die merken und spüren, jetzt sind wir gefragt, sonst kommen wir um. Und die kämpfen und das eben nicht nur ein paar Minuten, das geht über einen langen Zeitraum und irgendwann sind die Jünger buchstäblich am Ende. Wir können nicht mehr aus. Und genauso gehen sie zum Herrn Jesus und sagen, wir sind am Ende, wir sterben. Herr Jesus, wenn du jetzt nicht hilfst, du schläfst hier, wenn du jetzt uns nicht hilfst, sind wir am Ende. Ich versuche das auf uns zu übertragen. Gibt es das in unserem Leben auch, solche Schwierigkeiten, wo man förmlich meint, dass die Wellen der Not uns überspülen, dass sie uns wegspülen, dass wir es nicht mehr aushalten, ja, dass wir umkommen in der Situation? Ich denke, wir haben alle solche oder ähnliche Situationen schon erlebt, ob vielleicht liebe Angehörige verstorben sind oder ob das ja, finanzielle Nöte waren oder gesundheitliche Probleme. Es gibt viele Dinge. David beschreibt das ja im Psalm 23, so Psalm 23, Vers 4. Wenn ich auch wandere im Tal des Todesschattens. Ja, das ist nicht mit einem Sprung schnell mal von der einen Seite zur anderen. Da muss man manchmal durchwandern. Das ist manchmal eine extrem energiekostende Angelegenheit. Und manchmal meint man, drunter zu zerbrechen, ich werde es nicht schaffen. Elia hat es auch so erlebt. Elia, dieser Gottesmann, wir kennen diese ganz bekannte Begebenheit, diese Entscheidung auf dem Berg Karmel. Ja, ist Baal der wahre Gott? Ist der Gott Israels, ist Yahweh der wahre Gott? Und Elia macht es ja dem Volk zum Vorwurf. Wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Baal, ne, den können wir auch ein bisschen dienen und Gott vergessen wir aber auch nicht. Nee, das geht nicht. Elia sagt, wenn der Herr der wahre Gott ist, dann folgt ihm nach. Elias Auftrag war ja, das Volk Israel zu Gott, zu Yahweh zurückzuführen. Der Herr, er ist Gott, so heißt Elia übersetzt. Und dann kommt es zu dieser Entscheidung. Die Baalspriester, die machen ihre Altäre und schlachten ihre Stiere und dann hüpfen die und toben um den Altar herum, Baal, hör uns, Baal, hör uns. Aber da ist kein Hören, da ist kein Laut, keine Reaktion und sie tanzen sich förmlich in Trance, das ist also ein Bewusstseinszustand, wo man nicht mehr Herr seiner Sinne ist, ja, wo man Kontakt zur Geisterwelt bekommt. Die Bibel sagt, das funktioniert, warnt uns aber sehr deutlich, dass das keiner machen darf, es ist eine Gräuelsünde vor Gott. Gott macht das nicht, um unseren Spaß zu verderben, sondern weil Gott weiß, mit welchen dämonischen Mächten ein Mensch da in Kontakt kommen kann. Und das ist keinesfalls positiv für einen Menschen, ganz gleich wen. Die paar als Priester machen das aber, es ist trotzdem kein Aufhorchen. Dann fangen sie an, sich zu ritzen an den Extremitäten, Händen, Füßen, Armen, Beinen. Und da fließt das Blut runter und es passiert trotzdem nichts. Elia macht sich nebenher lustig über dieses ganze Geschehen und dann sagt er zum Volk, so jetzt schau dir hierher. Und dann betet Elia ein ganz einfaches, kurzes Gebet. Gott, du hast mir diesen Auftrag gegeben und ich habe das ganz genauso alles jetzt gemacht, wie du es gesagt hast. Und jetzt beantworte doch das Gebet. Und Elia ist noch nicht richtig fertig mit Beten. Da kommt Feuer vom Himmel, verzehrt das Opfer auf dem Altar Jahwes, verzehrt das Holz, verzehrt die Steine sogar, das Wasser, was da drauf geschüttet worden ist, alles ist weg. Gott erweist sich als mächtig und das Volk ruft, der Herr, er ist Gott, der Herr, er ist Gott. Eine wunderbare Glaubenserfahrung, die Elia an dieser Stelle machen darf, auch dass im Folge eines nächsten Gebetes auch Gott den Regen schenkt, der 3,5 Jahre nicht war. Ja, und dann ist in unserem Leben oft auch so, nach ganz großen Glaubenshöhen kommt dann manchmal ein umso stärkerer Absturz, auch bei Elia war es so. Die Isebel von Wut erfüllt, weil die Baalspriester und die Priester der Ascharim insgesamt 850 von diesen gottlosen Menschen sterben. Und Isebel sagt, Elia, morgen bist du genauso mausetot wie einer von diesen. Und Elia, auf einmal ist das Vertrauen in Gott irgendwie abhanden gekommen. Elia flüchtet. Elia findet sich selbst in der Wüste wieder unter einem Ginsterstrauch und wünscht sich zu sterben. Ist tief depressiv, am Ende mit seiner Kraft aus. Ich kann nicht mehr. Und so betet er das mehrmals auch Gott gegenüber, als Gott ihn anruft und fragt, was machst du hier? Ja, ich hab mir solche Mühe gegeben und ich habe geeifert für dich, aber ich kann nicht mehr. Die Luft ist raus, die Kraft zu Ende, es geht einfach nicht mehr. Es geht einfach nicht mehr. So werden die Jünger auch hier im Text zum Herrn Jesus gegangen sein. Herr, rette uns, wir kommen um. Vers 26, der Jesus reagiert darauf, was seid ihr furchtsam, Kleingläubiger? Tja, das ist schon niederschmetternd. Aber ich bin sehr froh, dass der Herr Jesus, und ich will keinesfalls den Stab über die Jünger brechen. Wir sind nicht besser, ich bin nicht besser. Aber ich bin schon mal dankbar, dass der Herr Jesus zu den Jüngern nicht sagt, ihr Ungläubigen, nein, es war wenigstens Kleingläubiger. Ja, sie hatten Glauben, aber so groß war er nicht, ihr Kleingläubigen. Aber sie hatten schon Glauben. Immerhin sind die Jünger ja zu dem gegangen, der dann helfen kann. Ein bisschen spät, aber doch noch rechtzeitig gehen die Jünger dahin, wo wirklich Hilfe herkommt. Und sie gehen nicht umsonst zu dem Herrn Jesus. Der Jesus bedroht Wind und Wellen und die gehorchen ihm auch. Was war das Problem bei den Jüngern? Ich ertappe mich selbst auch oft, genau in der gleichen Art und Weise. Da ist ein Problem da, naja, dann packen wir es an. Probleme sind dazu da, um gelöst zu werden. Also packen wir das Problem an, suchen nach einer Lösung und kämpfen auch für die Lösung. Aber oftmals sind dann solche Probleme geschultert mit der eigenen Kraft, mit dem eigenen Lösungsversuch angepackt, sind dann solche Probleme größer als wir. Und dann bricht man unter dieser Last zusammen, weil man es aus eigener Kraft versucht hat. Die Jünger gehen eben nicht zuerst zu Jesus hin und sagen, was machen wir jetzt hier? Sie versuchen eben erst mit der eigenen Kraft. Und erst als die zu Ende ist, dann gehen sie zum Herrn Jesus. Und das ist der Fehler. Und das wollen wir lernen, zuerst zum Herrn Jesus gehen, welche Sorge auch immer in unserem Leben auftaucht. Und ich will es am Ende auch noch ganz praktisch machen und auch ein Gebet formulieren und eine Art und Weise erklären, wie man den Tag starten kann und wie wir umgehen können damit. Aber wir wollen vorher nochmal den zweiten Text anschauen, einige Verse zuvor, Kapitel 8, Matthäus Kapitel 8, ab Vers 5, diese zweite Begebenheit. Da ist ein römischer Hauptmann in Kapernaum. Und die Situation ist zunächst ähnlich. Ich lese mal von Vers 5 an bis einschließlich Vers 10. Als er, also der Jesus, aber nach Kapernaum hineinkam, trat ein Hauptmann zu ihm hin, der ihn bat und sprach: Herr, mein Diener liegt zu Hause gelähmt und wird schrecklich gequält. Und Jesus spricht zu ihm: Ich will kommen und ihn heilen. Der Hauptmann aber antwortete und sprach: Herr, ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach trittst, aber sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund werden. Denn auch ich bin ein Mensch unter Befehlsgewalt und habe Soldaten unter mir. Und ich sage zu diesem: Geh hin, und er geht. Und zu einem anderen: Komm, und er kommt. Und zu meinem Knecht: Tu dies, und er tut's. Als aber Jesus es hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die nachfolgten: Wahrlich, ich sage euch, bei keinem in Israel habe ich so großen Glauben gefunden. Gerade der letzte Vers wird uns dann auch noch besonders beschäftigen, aber wir fangen von vorne an. Vers 5. Der Herr Jesus ist da. Das ist die Parallele auch zu der Begebenheit, die Jünger im Boot. Der Herr Jesus war auch da. Gleiche Grundvoraussetzung. Auch hier, der Herr Jesus ist in Kapernaum. Ich meine, dass dieser Diener nicht lange krank war. Sicherlich war der in diesem schrecklichen Zustand, wo er gequält wurde, nicht schon Wochen oder Monate lang. Die Beschreibung, auch wenn wir es nicht näher definiert bekommen, ist nicht so, dass der ja eine schleichende Erkrankung hatte. Das war schon massiv, schrecklich gequält. Vielleicht lag der in den letzten Zügen. Aber wir wissen es nicht genau, deswegen wollen wir auch nicht allzu sehr spekulieren. Jedenfalls schrecklich. Dem Hauptmann ist der Zustand von seinem Diener nicht gleich, aber auch dem Herrn Jesus nicht. Und das dürfen wir hier wie auch bei der Sturmstillung sehen. Dem Herrn Jesus ist überhaupt nicht egal, wie es seinen Jüngern geht. Dem Herrn Jesus ist es nicht gleich, wie es diesem Diener geht. Der Herr Jesus ist für uns da. Für jeden da. Und er sieht uns in unserer Not. Im Hebräerbrief wird uns der Jesus vorgestellt als der hohe Priester, der sich für uns einsetzt. Der hohe Priester, der in allem gelitten hat, wie wir Menschen gelitten haben oder auch leiden. Der Jesus, der weiß, was Hunger ist, was Durst ist. Der Jesus, der weiß, was Anfeindungen, Schmähungen sind. Was es bedeutet, geschlagen zu werden, was es bedeutet, Armut zu leiden. Der Jesus hatte nicht, wo er sein Haupt hinlegt, er hat oft Mangel gelitten, gab auch Zeiten, da war die Kasse besser gefüllt. Der Jesus hat einfach gelebt, gelitten wie wir. Ein Unterschied gibt es, der Jesus hat nie etwas Böses getan, ausgenommen die Sünde. Aber ansonsten kann sich der Jesus in jede Lage hineinversetzen, in der wir auch nur sein könnten. Und der Herr Jesus hat Mitleid. Das war eine Voraussetzung schon damals im aaronitischen Priestersystem. Der aaronitische Priester musste das Volk verstehen können, musste, um das Volk vor Gott vertreten zu können, musste er mit den Schwächen des Volkes mitleiden, um sie auch vor den Thron der Gnade zu bringen. Genauso der Herr Jesus. Der Jesus bringt unsere Anliegen vor Gott, vertritt uns vor Gott. Auch dann, besonders wenn der Satan uns verklagt bei Gott, dann ist der Jesus unser Anwalt, unser hoher Priester und sagt immerzu: Es ist bezahlt. Es ist bezahlt. Auch diese Sünde ist bezahlt. Und dann sind wir nicht mehr anklagungsfähig, stehen wir vor Gott heilig und gerecht da. Der Herr Jesus, er sieht uns Und der Jesus will helfen und er hilft auch. Und so sagt er diesem Hauptmann, jawohl, ich komme mit. Eigentlich war das für einen Juden unsittlich, unter das Dach eines Heiden zu treten. Das hängt aber nicht damit zusammen, dass das im Alten Testament Gott irgendwann verboten hätte. Das hat das Volk Israel aus verschiedenen Begebenheiten heraus geschlussfolgert. War aber nie in Gottes Sinn. Also von Gottes Seite her, ein Jude durfte mit Heiden auch engeren Kontakt haben. Nicht vermischen und auch nicht die fremden Götter anbeten, aber ansonsten nachbarschaftlichen Kontakt, gar kein Problem. Und der Herr Jesus, er hätte diesen Weg zu diesem Hauptmann unternommen und wäre unter sein Dach getreten und hätte dieses Tabuthema einfach übergangen. Hat der Jesus immer gemacht, er hat das Gesetz eingehalten, aber die Zusatzvorschriften, die die Juden sich selbst gemacht haben, die hat der Jesus übertreten. Und der Unterschied zwischen beiden, den müssen wir unbedingt beachten. Also Jesus nimmt sich der Situation an, der Herr Jesus, aber der Hauptmann hat den Einwand und sagt, ach Herr, mach dir nicht so viel Mühe. Ich weiß ja, wie das ist. Ich bin selbst Befehlsempfänger, das heißt, er hat selbst Vorgesetzte, die sagen, so das und das hast du zu machen und dann musst du das auch machen. Andererseits hat auch der Hauptmann Untergebene, denen er sagen kann, das hast du zu machen. Und dann machen die das. Alles andere wäre ja Befehlsverweigerung, gäbe großen Ärger. Und der Hauptmann, der kennt das, was das heißt, Autorität zu haben. Und dann müssen andere gehorchen. Andererseits steht er auch unter Autorität, da muss er gehorchen. Und der Hauptmann macht damit deutlich, genauso, Herr Jesus, ist es bei dir. Du bist die höchste Autorität. Und wenn du was sagst, ja, dann wird das so passieren? Oh, ist der Jesus erstaunt. Also der Jesus wird es vorweg gewusst haben. Ne? Der Jesus ist allmächtig. Trotzdem zeigt er das Erstaunen, um uns diesen besonderen Glauben von diesem Hauptmann deutlich zu machen. Was dieser für einen Glauben hat. Jetzt muss ich an der Stelle einmal einflechten, was Glaube denn überhaupt ist. Manchmal haben wir vielleicht die Vorstellung, und ich sage es schon gleich vorweg, dass es heidnisch mystisches Denken, dass man meint, Glauben, das ist irgendwie was, da muss ich mich anstrengen. Also ich glaube ganz fest, und wenn ich nur fest glaube, ja, dann wird Gott dies oder jenes tun. Naja, wenn Gott das dann nicht gemacht hat, ja, dann habe ich zu wenig Glauben. Es gibt ja auch ja, Gemeinderichtungen, wo dann Heilungsgottesdienste durchgeführt werden und manche Dinge, wo ich nicht einverstanden mit bin. Aber da wird es auf dieser Basis gemacht. Du musst Glauben haben und wenn du großen Glauben hast, dann passiert. Ja, wenn jemand nicht gesund ist oder gesund geworden ist, dann ist es ganz einfach, dann hat er zu wenig Glauben. Und dann bekommt er zu der großen Not, die er hat, noch auf seine Seele eins drauf, weil er dann noch innerlich zerstört ist, weil dann jemand denkt, es lag an mir, ich habe zu wenig Glauben. Das ist nicht das biblische Prinzip, was Glauben ist. Glauben entspringt, oder was der Jesus erwartet von uns, ist nicht irgendeine messbare Größe, dass wir ganz viel Glauben haben, sondern es kommt darauf an, dass wir Glauben und Vertrauen haben in einen starken Gott und in seine ja, unbeschreibliche Macht, in seine Allmacht. Darum geht es. Ich will das an einem kleinen Beispiel erklären. Also es gibt ja Menschen, die haben Flugangst. Ich gehöre nicht dazu, habe dafür andere Sachen, aber es gibt Menschen, die haben panische Angst, in so einen Flieger zu steigen. Ja, könnt ihr abstürzen. Also bis jetzt ist jedes Flugzeug runtergekommen. Nur die Frage, wie? Also dann stehen die vor dem Flugzeug oder beziehungsweise schon der Gedanke daran, lässt die in Schweiß ausbrechen. Da gibt es auch Psychologen, die haben sich darauf spezialisiert, dann diese Ängste abzubauen. So, jetzt wollen wir aber überlegen, wenn jemand mit Zittern und Zagen gerade so die Treppen erklimmt und schweißgebadet in seinen Sessel dann im Flugzeug rutscht, könnte dann passieren, dass das Flugzeug abstürzt? Nee, das ist ja wurscht. Wie der Passagier sich im Flugzeug fühlt und mit welchen Anstrengungen der da erst hineingekommen ist, das ändert ja an der Technik und an den Flugfähigkeiten des Piloten nichts. Und ob da ein anderer mit stolz geschwellter Brust hineinspringt und sich hinsetzt und dann vielleicht sogar gelangweilte Zeitung liest, weil er das schon 100 Mal Start und Landung erlebt hat, das spielt keine Rolle. Auf die Menge des Glaubens, dass das Flugzeug heil wieder runterkommt, kommt es überhaupt nicht an. Es kommt ja nur darauf an, vertraue ich in den Piloten und vertraue ich in die Technik. Und wie sehr ich vertraue, ändert an dem Ergebnis, dass das Ding entweder abstürzt oder heil wieder runterkommt, gar nichts. Und so ist das auch bei uns, in unserem Glauben, den wir haben. Da kommt es nur darauf an, dass ich mein bedingungsloses Vertrauen in den setze, der es auch wert ist, dass wir ihm vertrauen. Und genau das macht dieser Hauptmann. Der Hauptmann, er setzt sein Vertrauen in den Herrn Jesus und wird deswegen nicht enttäuscht. Wie viel Glauben der Hauptmann als Menge in Litern, in Kilo, in irgendwas hat, das spielt gar keine Rolle. Wichtig ist, dass er zu dem geht, der das Vertrauen nie enttäuschen wird. Und so ist es auch bei uns. Ich möchte als Beispiel auch dort, um uns das noch plastisch zu machen, den Abraham erwähnen. Der Abraham, er bekommt ja von Gott die Verheißung, du wirst einen Sohn bekommen. Und aus dir werde ich eine große Nation machen, ein riesiges Volk. Verheißung von Nachkommenschaft. Ja, Abraham mit Sarah. Und Abraham, er ist schon Richtung 100 Jahre unterwegs und er ist schon alt. Und wir lesen es im Römerbrief Kapitel 4, Vers 19 und es ist eine meiner Lieblingsstellen, weil das einfach faszinierend ist. Abraham sieht sich und weiß, der Teil meines Körpers, der für Sexualität verantwortlich ist, der ist gestorben. Da ist nichts mehr, ist keine aktive Sexualität mehr da. Abraham war zu alt, da ist nichts mehr passiert. Und auch Sarah war schon alt. Aber Gott verspricht's. Und allein weil Gott das sagt, du wirst, sagt Abraham, genau, dann wird das so. Ich habe keine Ahnung wie, aber wenn Gott verspricht, dass ich einen eigenen Sohn haben werde, dann wird es auch so kommen. Und Abraham zweifelt eben nicht daran, dass Gott ihm einen Sohn schenken wird, der direkt von ihm ist. Und dieses bedingungslose Vertrauen von Abraham in Gott, das wird dem Abraham als Gerechtigkeit angerechnet. Und deswegen wird Abraham der Vater des Glaubens genannt, auch der Vater aller neutestamentlich Gläubigen, wo wir dazu zählen dürfen. Und deswegen ist uns Abraham ein ganz besonderes Vorbild. Abraham sagt nicht zu Gott, also weißt du denn wirklich nicht? Also ich das glauben kann, jetzt musst du mir erst einmal das beweisen und irgendein Naturphänomen oder irgendwas Unglaubliches mir zeigen und dann kann ich das erst darauf vertrauen. Nee, Abraham ist total kindlich in seinem Vertrauen und sagt, Gott sagt, so wird es sein. Und er schaut dabei nicht auf seine eigene Kraft und Fähigkeiten, sondern er schaut einzig und allein auf Gott, auf sein Versprechen und auf Gottes Allmacht, dass er sein Versprechen ebenfalls auch so wahr machen wird. Der große Glaube zeigt sich darin, dass wir große Erwartungen in einen großen Gott haben. Und so ist es bei diesem Hauptmann. Und so ist das eben im Vergleich eben bei den Jüngern nicht gewesen. Die haben auch Glauben und Vertrauen gehabt, aber zuerst in sich. Zuerst wollten sie das Problem selbst anpacken. Und jetzt sind wir bei der Praxis. Nochmal, wie geht praktisches Christsein? Nochmal diese kurze Wortgruppe, es ist getan. Das ist biblisches Evangelium für uns. Auch in unserem ganz praktischen Leben. Und jetzt will ich das versuchen zu erklären. Also Wecker klingelt früh am Morgen. Ja, und vielleicht ist aber dann gerade der Zeitpunkt da, wo man noch nicht ins Bad geht und dies oder jenes tut. Also ich versuche das zu machen, es gelingt nicht immer, manchmal vergesse ich es auch, aber ich versuche das genau an diese Stelle zu integrieren, indem ich dann schon anfange zu beten, Herr Jesus, Ich will mit dir heute meinen Tag leben. Oder, Herr Jesus, bewirke in mir heute, dass dir Ehre wird, dass andere ein Stück deiner Wesensart auch so ein bisschen an mir sehen. Oder, Herr Jesus, gestalte mich heute wieder neu ein bisschen mehr um in dein Bild. Und dann geht der ganze Tag anders los. Dann ist das nicht mehr, ich kenne dich nicht im Spiegel, aber ich rasiere dich trotzdem. Naja, dann geht halt der Tag so los und dann überlegt man sich schon, ach, was muss ich heute machen? Ja, das ist zu tun und das steht auf der Tagesordnung und das hätte ich eigentlich gestern schon machen müssen und das, oh, dann sind die vielen Programmpunkte des Tages da und dann macht man sich schon seinen Plan und ja, hoffentlich schaffe ich das alles. Nee, das so eben gerade nicht, sondern, Herr Jesus, mit dir und für dich will ich auf Arbeit gehen und will schaffen. Und da spielt es keine Rolle, ob man bei der Müllabfuhr tätig ist oder ob man Botschafter irgendwo in einer Botschaft arbeitet und da irgendein Land vertritt. Spielt keine Rolle, ob das eine ganz angesehene Arbeit ist oder ob das was ganz Profanes, Einfaches ist, für den Herrn Jesus arbeiten. Ich habe einen Bibelvers noch nicht gelesen, das wollte ich eigentlich, aber passt auch gerade jetzt dazu. Der Apostel Paulus sagt im Römerbrief, Kapitel 14, Vers 23, der letzte Teil, alles, was nicht aus Glauben getan wird, ist Sünde. Das heißt, ich kann morgens meinen Tagesablauf beginnen und kann gute Arbeit tun und Gott sagt, es ist Sünde. Du machst es ohne mich. Du machst es aus deiner Kraft. Und du versuchst das selbst aus deinen Fähigkeiten heraus gut zu machen. Vielleicht machen wir es auch gut. Trotzdem ist es Sünde, weil du es ohne mich machst. Und jemand anders, und da versuche ich zuzugehören, immer öfters, der versucht in Schwachheit dies oder jenes zu tun. Manchmal gelingt es gut und manchmal nicht ganz so gut, aber immer in Abhängigkeit mit dem Herrn Jesus. Und dann segnet der Herr Jesus das schwache Bemühen und er macht Gutes draus. Und dann kann auch ein schwaches Bemühen für andere segensreich sein. Und das ist der Schlüssel. Wie fange ich an? Und mit welchem Motiv, mit welcher Einstellung? Mit der Einstellung oder mit der Einstellung? Will ich es mit dem Herrn Jesus machen oder mache ich es wie alle anderen gottlos, eben ohne Gott? Vergessen, Gott mit einzubeziehen in den Tag. Und alles, was ich ohne Gott mache, ist gottlos und deswegen Sünde. Und das ist doch, eigentlich ist das nur eine feine Nuance. Machen zwei genau das Gleiche und trotzdem ist das was völlig Unterschiedliches, weil der eine nimmt den Herrn Jesus mit hinein und macht es aus seiner Kraft und der andere macht es aus seiner eigenen Kraft, versucht es zu machen. Und das ist das, was den eigentlichen Unterschied ausmacht. Das eine wird letzten Endes zum Götzendienst und das andere wird wertvoll für Gott. Und der einzige Unterschied ist, dass jemand sagt, ich weiß, dass ich schwach bin und aus eigener Kraft gar nichts tun kann. Aber Herr Jesus, mit dir will ich heute dies und jenes tun. Und wenn du mir durch meinen Tagesplan auch mal einen Strich machst und was anders gestaltest, dann will ich das auch so annehmen. Eigentlich wissen wir alle genau, wie wir als Christen leben müssen. Und ganz bestimmt war heute das meiste, was ich gesagt habe, auch gar nicht neu. Das kennen wir eigentlich. Der Knackpunkt ist nur, machen wir es. Und da möchte ich uns ermutigen dazu, dass wir es so ganz bewusst jeden Morgen diesen entscheidenden Punkt in den Tag integrieren. Am Anfang des Tages, egal ob nun schon die Angelegenheiten im Bad hinter uns liegen oder nicht, aber dass man diesen ganz bewussten Punkt setzt, Herr Jesus, mit dir, nicht ohne dich, sondern mit dir will ich den Tag gestalten und dann wird es auch gelingen, dann wird der Tag ganz anders ablaufen. Meine Schwiegermutter, die hat immer gesagt, gehe ohne Gebet und Gottes Wort, geh niemals aus dem Hause fort. Ohne Gebet und Gottes Wort, geh niemals aus dem Hause fort. Und das meint das, an den Herrn Jesus anschließen. Im Johannesevangelium Kapitel 15, da finden wir das Evangelium für uns Gläubige nochmal mit ganz anderen Worten zusammengefasst, aber ganz genau der gleiche Gedanke. Der Herr Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Das ist das Entscheidende. Und ich wünsche uns das ganz sehr, dass wir das mehr und mehr in unserem Leben zur Praxis werden lassen, mit dem Herrn Jesus beginnen, mit ihm den Tag gestalten und alles für ihn tun. Ganz gleich, ob das Kleinigkeiten sind, ob das angesehene Aufgaben sind oder ob das ja nicht ganz so in der Gesellschaft wertvoll angesehene Tätigkeiten sind, spielt keine Rolle. Vor Gott und für Gott ist es wertvoll. Und wir werden für das, was wir für ihn und aus Liebe zu ihm getan haben, werden wir im Himmel Lohn bekommen. Und wenn das an der Drehbank 1000 Stifte zu drehen sind pro Tag und das irgendeine stupide Arbeit ist oder beim VW Golf von rechts den Scheinwerfer montieren und das 100-mal am Tag oder irgendwas anderes ganz Einfaches, spielt keine Rolle. Für den Herrn Jesus getan, dann wird es wertvoll sein. Und mit ihm getan, dann wird es wertvoll sein. Und dazu möge uns der Jesus segnen. Ich würde gern mit uns beten und dann hören wir noch einige Abkündigungen auch. Herr Jesus, danke, dass du es uns eigentlich einfach machst. Mit dir wollen wir gehen und sollen wir gehen. Angeschlossen an dir, an dem Weinstock, dass deine Kraft durch uns fließen kann. Dann kann Christsein ganz wunderbar gelingen. Und dann haben wir auch Hilfe in Schwierigkeiten, in Lebensumständen. Dann bist du ja da und dann willst du durch uns mächtig sein. Und dann sind die Nöte zwar noch da, aber nicht mehr ganz so groß. Aber Herr Jesus, oft vergessen wir es einfach und meinen, aus eigener Kraft Schritte gehen zu können. Ja, sicher wollen wir das noch nicht mal bewusst tun, aber unbewusst passiert es einfach. Bitte, Herr Jesus, komm uns zu Hilfe und zeige uns das immer wieder neu, dass wir uns ganz neu an dich binden, dass wir den Tag mit dir gestalten, damit dir Ehre wird. Bitte hilf uns dazu, auch wenn morgen der Alltag wieder beginnt und manche Arbeiten zu tun sind. Bitte segne uns und schenke uns Gelingen und führe du uns und nimm du uns an deine Hand. Amen.